Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Breitband. Ich bin Markus Richter und wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, digitale Themen zu erklären, beleuchten und zu hinterfragen. Heute geht es unter anderem um einen digitalen Aspekt des Gaza-Kriegs. Angeblich soll das israelische Militär per KI entscheiden, wer als Terrorist gilt und damit als Bombenziel freigegeben wird. Wir fragen hier nach den Details. Ein sehr viel leichteres Thema erwartet uns am Ende der Folge. Wir werden ergründen, warum Figuren in Computerspielen vielleicht in Zukunft nicht mehr Dialoge vorgeschrieben bekommen, sondern durch eine Art Reiseführer gesteuert werden. Aber jetzt geht es erstmal um ein Thema, das die ganze Tech-Welt Ostern in helle Aufregung versetzt hat. Warum? Naja, man könnte sagen, die passende Schlagzeile dazu war: Das Internet ist in Gefahr, und das ist ausnahmsweise mal keine marktschreierische Übertreibung. Ostern stand die Tech-Welt Kopf. Die Aufregung ließ sich grob unter der Schlagzeile „Das Internet ist in Gefahr“ zusammenfassen, und das ist ausnahmsweise auch keine marktschreierische Übertreibung. Was war passiert? Naja, das Internet ist ja technisch gesehen eine Ansammlung von Computern, von sehr, sehr vielen Computern, die Websites ausliefern, aber auch den ganzen Datenverkehr regeln. Man muss sich das bewusst machen. Alles, was wir digital tun, sind letztlich irgendwo auch einzelne Rechenmaschinen, Computer, die Dinge machen. Und auf diesen Computern läuft Software. Nicht nur eine, sondern viele verschiedene Programme, die wiederum auch aus verschiedenen Komponenten bestehen. Und zu dem Programmcode einer dieser Komponenten namens Executables haben sich ein oder mehrere AkteurInnen, das weiß man nicht genau, mit Hilfe von sozialer Manipulation Zugriff verschafft. Wäre diese Software auf die Produktivsysteme, also die Computer, aus denen unser Internet besteht, ausgeliefert worden, wäre das ein Super-GAU gewesen. Maximilian Latz erklärt, was es mit dem Angriff auf sich hat.
Es ist einer der größten und potenziell gefährlichsten Cyberangriffe der jüngeren Geschichte. Es geht um eine Hintertür in der Softwarebibliothek Executables. Die Bibliothek bündelt existierende Werkzeuge, damit man sie nicht neu programmieren muss. Und eins dieser Werkzeuge wird von OpenSSH benutzt. Das ist ein Programmpaket, das man in Linux-Systemen für die sichere Datenübertragung zwischen Servern und Benutzern nutzt. Durch diese Hintertür könnten dann Daten geklaut werden, erklärt Kai Niebes, Programmierer im Leibniz-Informationszentrum für Technik und Naturwissenschaften.
Dass die Akteure dann, sobald Leute über SSH sich mit ihren Servern verbinden, um irgendwie Befehle auf einem anderen System auszuführen, wenn sich dann diese Akteure dazwischen gegriffen hätten und da Daten abgegriffen hätten, Zugangsschlüssel abgegriffen hätten, dann hätte das wirklich enorme Schäden anrichten können. Ne?
Über 90% aller Server benutzen Linux. Ohne das Betriebssystem würde unsere gesamte digitale Infrastruktur also nicht existieren. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Wichtige strukturelle Programme werden oft nur von einer kleinen Menge oder sogar nur von einer einzelnen freiwilligen Person betreut. Diese freiwilligen Betreuer fügen Codevorschläge zusammen oder nehmen sich Community-Probleme an. Und genau das haben der oder die AngreiferInnen ausgenutzt. Über 2 Jahre lang haben sie sich als Community-Mitglieder ausgegeben und Code ergänzt oder Fehler intensiv bemängelt. Das haben dann der oder die AngreiferInnen so lange gemacht, bis sie zum Co-Betreuer gemacht worden sind und damit die Hintertür in der Bibliothek verstecken konnten. Der Angriff, der war von langer Hand geplant. ExpertInnen schließen nicht aus, dass ein Staat dahinter stecken könnte. Aber die Hintertür wurde entdeckt in der Freizeit des Softwareentwicklers Andres Freund. Und Kai Niebes ergibt Entwarnung. Laut ihm wäre die Hintertür eher früher als später aufgefallen.
Aber wenn es so eins gibt, was irgendwie Linux-Entwickler auch lieben, dann ist es so Benchmarks von Dingen zu machen, bei denen dann auch gemessen wird, wie lange brauchen die für irgendwas. Und dann ist ihm aufgefallen, SSH braucht auf einmal eine halbe Sekunde länger. Weil eine halbe Sekunde so bei kritischer Infrastruktur ist tatsächlich ein sehr großes Ding. Aber wäre das eine stabile Distribution gelangt, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch viel mehr Überwachungsmonitoren direkt aufgeploppt wäre.
Die Situation und Aufarbeitung dauern noch an. Was durch diese Hintertür alles möglich gewesen wäre und wie schwer die Schäden hätten sein können, wird die Zukunft zeigen.
Warum konnte es überhaupt so weit kommen? Nun, diese Software ist Open Source. Das heißt, jeder kann den Quellcode einsehen und auch ändern. Sie ist in Community-Projekten organisiert. Und Community, das klingt ja so ein bisschen nach Ehrenamt und Idealismus. Und genau das ist es auch. Viele Menschen machen das, also die Arbeit an dieser Software in ihrer Freizeit, ehrenamtlich und kostenlos. Es gibt da keine super zentrale Instanz, keine offizielle Hierarchie, die das alles im Blick hat. Und das führt eben dazu, dass sich auch böswillige Angreifer Zugriff verschaffen können, indem sie so tun, als wären sie hilfsbereite Community-Mitglieder, lange mitarbeiten. Und genau das ist in dem Fall von xzutils offensichtlich passiert. Der Fall offenbart damit eine große Diskrepanz. Der Zustand einer Infrastruktur, die von uns allen benutzt und gebraucht wird, lastet letztlich auf den Schultern einiger weniger, die das unbezahlt und aus Idealismus tun und ist damit angreifbar. Und dann kann man sich natürlich fragen, sollten hier nicht vielleicht die einspringen, die davon wirklich profitieren, also Unternehmen, die diese Software zum Beispiel auch benutzen, oder vielleicht der Staat, der für unser aller Wohlergehen zuständig ist? Große Fragen, die ich Dirk Riele gestellt habe. Er ist Professor für Informatik mit Spezialisierung auf Software Engineering und eben Open Source an der Universität Erlangen. Als erstes wollte ich aber von ihm wissen, da hat sich also jemand beinahe Zugriff auf die Internetinfrastruktur verschafft. Was ist denn der Gewinn daran? Was macht man denn als Angreifer damit?
Hier bei XE ist das ein Türöffner gewesen, meinem Verständnis nach. Das heißt, es ist noch kein bestimmter Schaden erzeugt worden, sondern die Leute, die sich diesen Hauptschlüssel besorgt haben, wären jetzt in der Lage, beliebigen weiteren Schadcode einzufügen. Und da können wir nur spekulieren. Vielleicht geht es darum, Kundendaten auszuspähen. Vielleicht geht es darum, sicherheitskritische Infrastrukturen anzugreifen. Vielleicht wollten die Leute auch nur einfach diesen Zugriff an meistbietende Anbieter, also Abnehmer, verkaufen. Das ist meines Erachtens nicht bekannt, wie das eingesetzt werden sollte.
Jetzt ist es ja so, beim konkreten Fall nochmal, haben wir gelernt, dass sich da Leute jahrelang Mühe gegeben haben, um da eben reinzukommen, um diesen Zugriff zu erlangen. Und dass auf der anderen Seite sozusagen die Einzelpersonen stehen, die sich bis dahin um das Projekt gekümmert haben. Ist es überhaupt möglich, dass die sich hätten irgendwie wehren können? Ist es generell möglich, bei so aufwendigen Angriffsverfahren, die vielleicht sogar von einem Geheimdienst durchgeführt wurden, dass man da irgendeine Gegenwehr hat?
Sehr schöne Frage. Meines Wissens nach ist nicht klar, wo es herkommt. Das kann also eine engagierte Einzelperson mit vieler krimineller Energie gewesen sein, kann auch ein Geheimdienst gewesen sein, ist überhaupt nicht klar. Das hat jetzt viele Jahre gedauert, aber das heißt nicht, dass die Person oder Personen, dieser Jiatan, da endlos 24 Stunden am Tag dran gearbeitet haben. Die können sehr wohl 20 solcher Angriffe parallel abgearbeitet haben, immer Kontext gewechselt haben zwischen verschiedenen simulierten Personen. Der tatsächliche Angriff, wenn man sich das anschaut, war immer ein kleines bisschen, ein Mehrhäppchen alle paar Tage, alle paar Wochen, alle paar Monate. Das war kein intensiver Arbeitsalltag, wenn das alles war, was die Person gemacht hat. Mhm. Und kann meiner Meinung nach auch eine einzelne Person gewesen sein.
Aber meine Frage bezog sich eigentlich auf die Gegenseite. Hatten die überhaupt eine Chance, sich dagegen zu wehren? Oder ist man sozusagen eben wegen dieser nachhaltig und kleinen Häppchenhaftigkeit dem hilflos ausgeliefert?
Naja, der Angreifer hat sich natürlich einen Ort gesucht, wo eine konkrete Person, der Maintainer der Software, also der ursprüngliche Entwickler, der übertölpelt werden sollte, halt auch schwach war. Ja, ich kenne die Person nicht, das heißt, dass es da auch gesundheitliche, mentale Probleme gab. Und wenn das eine gesunde, glückliche Person gewesen wäre, dann wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Nur so ein Angreifer sucht ja gerade nach schwachen Stellen und da die gibt es überall. Menschen sind Menschen und manche sind besser drauf als andere und leichter angreifbar als andere.
Das heißt also, man kann durchaus sagen, das ist jetzt zwar ein Einzelfall, aber das kann man nicht unter blöd gelaufen verbuchen, sondern das ist schon eine Gefahr, die sich auch wiederholen kann.
Nein, das ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Also ich bin mir recht sicher, dass das mehr oder weniger kontinuierlich in unterschiedlicher Form geschieht. Für Open Source, für Closed Source, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das ist kein dumm gelaufen, sondern das müsste als bedauernswert Business as usual betrachtet werden. Diese sogenannten Lieferkettenattacken, Supply Chain Attacks, die wir hier sehen.
In diesem Fall war ja ein bisschen Glück im Unglück, dass es Open Source war. Einerseits hat das Open Source Prinzip dafür gesorgt, dass es überhaupt so machbar war. Andererseits hat ein anderer Mensch den Fehler gefunden, weil eben jeder reingucken kann. Man könnte also auch sagen, die Open Source Struktur hat Schwachstelle, aber auch Stärke offenbart. Jetzt natürlich sozusagen, es gibt ja diese Diskussion, ne, soll Quellcode immer offen sein? Und hier drängt sich natürlich ein bisschen die Frage auf, wäre das vielleicht anders gelaufen, wenn alles profitorientiert gemacht worden wäre in dieser Software, in diesen Softwarebaustein? Also jeder Code wird komplett von einer Firma selbst entwickelt und wird dann hinter verschlossenen Türen gehalten. Wäre das besser gewesen?
Ja, also bevor ich jetzt auf Ihre zweite Frage komme, muss ich doch nochmal zum ersten Teil da zurückkommen. Das ist Hindsight Bias. Dieser Fall ist offenkundig geworden. Mhm. Wir wissen ja gar nicht die Fälle, die wir nicht kennen. Mhm. Ja, also vielleicht gibt es ja diverse Sicherheitslücken, ob jetzt Open Source oder Closed Source. Und wir wissen halt nichts davon, sind nicht auffällig geworden. Ich würde davon ausgehen, dass es sie gibt. Und mit anderen Worten, damit muss man dann auf unterschiedlichen Ebenen leben. Und dann zu Ihrer zweiten Frage, ist jetzt Open Source besser oder schlechter als Closed Source? Also mit Closed Source meine ich, dass hinter den versteckten Türen im Unternehmen, dass sein Quelltext nicht offenlegt und auch nicht offen und transparent wie im Open Source entwickelt. Spreche ich da mit meinen Security-Kollegen, dann gibt es eine sehr klare Meinung, auch belegt mit vielen Studien, dieses Security durch Obscurity oder through Obscurity, also durch Verschleiern, funktioniert nicht. Das macht Software nicht sicherer. Ich glaube, was man fair sagen kann, im Open Source gibt es vielleicht mehr Angriffsvektoren, aber gleichzeitig sorgt diese Transparenz im Open Source auch dafür, dass Dinge sehr viel schneller entdeckt werden. Da gibt es ein altes Sprichwort dafür, given enough eyeballs, all bugs are shallow. Also wenn nur genügend Leute hingucken, findet man Fehler schnell. Und so ist das auch mit Sicherheitslöchern und Sicherheitsproblemen.
Aber diese vielen Augen, die da drauf gucken, das ist ja andererseits auch so ein bisschen das Problem, weil das ist ja eben sehr oft auch ehrenamtliche Arbeit. Und das Interessante, und deswegen sprechen wir auch ein bisschen darüber, ist, auf Open-Source-Arbeit basiert unsere ganze digitale Infrastruktur und das machen halt viele Leute auch auf so einer Art Idealismus, unbezahlt, in ihrer Freizeit und sind dann manchmal, wie man es hier vielleicht erlebt hat, überfordert. Jetzt könnte man sagen, na, aber wenn wir alle davon profitieren als Gesellschaft, gibt es auch zwei Akteure, die vielleicht ein bisschen mehr da rein investieren könnten, damit die Leute sich da nicht verbrennen. Das eine sind die Firmen. Glauben Sie, Unternehmen, die Open-Source-Software ja auch benutzen, sollten viel mehr tun, um Open-Source-Software sicher zu machen oder sind die da schon genug dabei?
Das ist eine ausgesprochen gute und wichtige Frage. Die digitale Infrastruktur wird in der Tat vielfach freiwillig von Personen manchmal auf private Zeit, häufig auf private Zeit entwickelt. Unternehmen können hier in der Tat helfen, indem sie schlussendlich in diese Lieferkette hineingreifen und nicht davon ausgehen, dass aus der Lieferkette alles kostenfrei kommt. Ich würde auch meinen, dass Sie das eigentlich ökonomisch rational auch tun sollten. Schließlich ist es Ihr Produkt, das leidet, wenn eine darin verbaute Open-Source-Komponente vielleicht Fehler aufweist. Also es ist im Interesse eines Unternehmens, die Lieferkette mit abzusichern und dies auf unterschiedliche Art und Weise zu tun, zum Beispiel indem man die Open-Source-Entwickler bezahlt oder indem man selbst aktiv mitarbeitet und die Open-Source-Entwickler entlastet oder auch indem man zum Beispiel zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen durchführt, was übrigens alles geschieht, ja, aber vielleicht nicht in ausreichendem Umfang.
Jetzt könnte man sagen, der andere große Akteur, der sich vielleicht verantwortlich zeigen sollte gegenüber der digitalen Infrastruktur, ist der Staat. Der könnte ja auch sagen, na gut, wenn einzelne Bausteine so wichtig für die digitale Infrastruktur sind, dann fördern wir das irgendwie. Und es gibt ja so vereinzelte kleine Programme, aber auch hier die Frage, ist das eine Lösung? Und wenn ja, gibt es davon schon genug?
Ich denke, dass der Staat wahrscheinlich mehr machen kann und mehr machen sollte. In der Tat handelt es sich hier um Infrastruktur, die allen zugutekommt. Also ein Vergleich wäre, wir haben Straßen. In Deutschland werden sie weitgehend durchgängig vom Staat gepflegt, gewartet, bezahlt. Irgendwie läuft es dann über Steuern zurück. Und ähnlich denke ich, kann das und sollte das bei Software geschehen. Insbesondere bei jener Software, die als langweilig gilt, mit der kein Geld zu verdienen ist. Ich denke, da sollten mehr Fonds aufgesetzt werden und Leute zu unterstützen. Wie genau das zu geschehen hat, ist eine große Frage, ja, oder eine gute Frage. Da gibt es keine klaren Lösungen, aber der Staat sollte auf jeden Fall mehr tun.
Wenn man das Thema jetzt schon verfolgt über Jahre, dann hat man jetzt, drängt sich vielleicht gerade so ein bisschen der Gedanke auf, das, was wir beide hier gerade besprechen, das wird ja nicht zum ersten Mal gesagt. Jetzt ist aber dieser Fall passiert. Gibt es denn konkrete Forderungen oder Bestrebungen, die sich gerade abzeichnen, was jetzt gemacht wird, damit genau das in Zukunft nicht mehr passiert?
Naja, so langsam kommen wir dahin. Das ist in der Tat nicht das erste Mal. Wir hatten vor ein paar Jahren, das war dann Closed Source, die SolarWinds-Attacke. Ja, da wurde in ganz umfangreichem Maße sehr viel weitgehender als XE die Softwareinfrastruktur primär in den USA angegriffen, sehr viel erfolgreicher auch als jetzt mit XE. Und das passiert immer wieder. Der Staat, der deutsche Staat, das, was ich jetzt gerade hörte, ist, dass zum Beispiel die Bundeswehr jetzt eine separate Abteilung für die Digitalabwehr gründen möchte. Hätte sicherlich schon längst geschehen sollen. Ich sehe auch als Professor in der Ausbildung, wie immer mehr von Unternehmen an uns herangetragen wird, auch von anderen Behörden an uns herangetragen wird. Man hätte da gern mehr in der Ausbildung. Aber es ist alles noch im Kommen, zu sehr im Kommen. Und das sieht man daran, dass, wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, so eine separate Abteilung gegründet wird. Mit anderen Worten, es wird noch als so neu betrachtet, dass man das erstmal rausgliedert. Das Ausgliedern in eine eigenständige Abteilung ist immer nur der erste von zwei Schritten. Der zweite Schritt wäre dann die digitale Sicherheit als integriertes Kompetenz wieder an die eigentlichen Hauptfunktionen sozusagen zurückzubringen. Und da sind wir in den Unternehmen noch weit von entfernt, Behörden auch. Und ich hoffe, absehbar kommen wir dann dahin, dass es einfach integraler Bestandteil einer normalen Geschäftsfunktion ist, auch digital sicher diese auszuführen.
Bleibt also die spannende Frage, ob der zweite Schritt früher kommt als die nächste krasse Sicherheitslücke in diesen Lieferkettenstrukturen. Vielen lieben
Dank
bis hierhin.
Die nächste Sicherheitslücke kommt früher. Wir werden noch viele Sicherheitslücken erleben. Auf eine gewisse Art und Weise ist das sogar spannend. Wir müssen halt nur dafür sorgen, dass die Auswirkungen nicht allzu schlimm sind.
Vielen lieben Dank. Ein halbes Jahr dauert der Krieg im Gazastreifen schon an und ist unvermindert schrecklich. Um die 30.000 Todesopfer sollen es mittlerweile sein, darunter auch viele Zivilisten. Das israelisch-palästinensische Online-Magazin Plus972 veröffentlichte jetzt eine Recherche, nach der ein KI-System namens Lavenda für die israelische Armee entscheiden soll, wer ein Terrorist ist. Und damit verbunden soll auch die Freigabe sein, wer ein Bombenziel ist und eine Kennzahl, wie viele zivile Todesopfer dabei in Kauf genommen werden. Eine menschliche Freigabe dieser Zielsetzung findet auch statt, soll aber nur eine Feigenblattlösung sein. Über die Details, die bis jetzt bekannt sind, habe ich mit Clemens Wehrenkotte gesprochen, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, was man jetzt genau über das System Lavenda weiß.
Das Lavenda-System ist nach Angaben des israelisch-palästinensischen Online-Magazins 972, das ist die Vorwahl für Israel und Palästina-Magazin, nach diesen Angaben ist das ein Zielfindungssystem. Wie funktioniert es nach den Angaben? Das basiert auf den Angaben von insgesamt 6 Offizieren, die in der geheimen Einheit 8200, wieder so eine Nummer, aber das ist das israelische Äquivalent zur NSA der Amerikaner, die haben sich gegenüber dem Autoren dieser Studie und der Recherche geäußert. Die sagen, mit diesem Prinzip ist es möglich, dass jeder insgesamt, der mutmaßlich oder auch tatsächlich eine Verbindung zu den extremistischen Palästinensergruppierungen Hamas und islamischen Dschihad hat, dass der gekennzeichnet wird als potenzielles Ziel. Er spricht insgesamt davon, dass das 37.000 Personen seien. Und diese Ziele würden insgesamt durch einen Abgleich von vielen Daten, vor allen Dingen auch Telefondaten, würden diese Zielpersonen dann auch verfolgt. Da gibt es ein Unterprogramm, das heißt Where is Daddy? Wo ist der Vater? Diese Bombardierungen würden ausschließlich, so die Angaben, in den Wohnhäusern derjenigen sein, die dann im Augenblick dieses Wohnhaus betreten. Das heißt also, es ist ein System, von dem die Offiziere die ja namentlich nicht genannt sind und sich auch Gründe gehabt haben, warum sie sich da gegenüber diesem Online-Magazin geäußert haben, die hatten einfach nicht nur große Schwierigkeiten damit, sondern sie sagten, im Laufe der Zeit fühlten sie sich selber, so sagten wohl einige gegenüber dem Magazin, schuldig daran, dass also palästinensische Familien getötet würden, und zwar in einem recht großen Umfang.
Jetzt ist das ja aber nicht das erste System, was KI auch verwenden soll. Es wurde ja im Dezember schon berichtet über The Gospel, das auch zur Zielfindung benutzt werden sollte. Was ist denn der Unterschied zwischen den Systemen? Kann man das überhaupt sagen?
Ja, das kann man. The Gospel geht auf Zielfindungen bei Gebäuden und Strukturen ein, in denen sich dann jeweils mutmaßliche Militante aufhalten und aus diesen Gebäuden heraus operieren, schießen, was auch immer. Das war Gospel. Levanda verfolgt Personen. Und das ist der große Unterschied.
Über diese Geschichte wird jetzt gerade sehr viel geredet, aber es gibt eben genau diese eine Quelle, nämlich das 972-Magazin. Kann man abschätzen, wie vertrauenswürdig diese Recherche ist?
Ja, ich kenne den Autoren relativ gut, auch Yuval Abraham. Der ist 30, ein israelischer Journalist, der in Jerusalem lebt und arbeitet, auch ein Filmemacher, der auch bei der Berlinade einen Preis und ein relativ kurzes Dankeswort gegeben hat, was auch für große Furore wohl gesorgt hat. Aber das ist ein stockseriöser, zuverlässiger, meiner Einschätzung nach, und sehr guter Journalist. Und ich habe, wie gesagt, heute Vormittag mit ihm auch nochmal gesprochen und habe ihn auch mal gesagt, was war eigentlich, ich habe es eben ein bisschen angedeutet, der Grund, weswegen diese Leute, Whistleblower, mit ihm reden wollten. Weil normalerweise erfahren sie schon vor allem aus dieser Geheimeinheit 8200 nichts, rein gar nichts. Und die sagten wirklich ihm gegenüber, dass sie da nicht nur Bedenken gehabt haben, sondern sich schuldig gefühlt hätten. Und vor allen Dingen sagten sie, die Öffentlichkeit in Israel und auch in der Welt, so drückt er sich aus, sollte das wissen.
Wir kommen gleich nochmal zur öffentlichen Diskussion. Vorher noch eine andere Frage, wo es auch ein bisschen darum geht, wie schätzen Sie das ein? Die israelische Armee hat ja mittlerweile dementiert, und das ist ja Teil dieses Aufregers, dass das ein KI-System ist. Also Teil der Aufregung ist ja, da wird per KI festgelegt, wer umgebracht werden soll, wer Terrorist sein soll. Mhm. Und die sagen jetzt, das ist einfach nur ein Datenbanksystem, in dem wir verschiedene Datenquellen irgendwie miteinander kombinieren. Das berichtet zumindest der Guardian. Wie beurteilen Sie dieses Dementi?
Ja, es ist ein Teildementi. Man muss da wirklich genau zuhören. Mhm. Es ist so, dass die Streitkräfte gesagt haben, dass jedes Ziel vorher von einem Offizier überprüft werde und dass dann die Bewertung vorgenommen werde im Blick auf die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Das heißt hier im hiesigen Militärdeutsch, also im Hinblick darauf, auf den zu erwartenden militärischen Nutzen im Vergleich zum Schaden für die Zivilbevölkerung. Deine Quellen sagten, ja, das stimmt, aber es dauert jeweils nur 20 Sekunden. Sie sagten, dass eine Überprüfung pro Zielperson sei sehr, sehr minimal. Und eine Quelle habe ihm gesagt, diese menschliche Überwachung dauert, ich zitiere jetzt mal, was er mir jetzt heute Morgen gesagt hat, etwa 20 Sekunden pro markierter KI-Person. Und die einzige Überprüfung, die er durchführen musste, bestand darin zu hören und zu sehen, ob die Person männlich oder weiblich ist. Wenn es sich um eine Frau handelt, wussten sie, dass also das Programm Levanda einen Fehler gemacht hatte, weil es eigentlich, nochmal Zitat, keine Frauen für die Ermordung markieren sollte.
Wenn man das jetzt annimmt, als das ist alles genauso, wie es in dem Bericht beschrieben wird, dann wird ja eine Grenze überschritten, wo bei der Kombination von KI und Waffensystemen schon sehr lange darüber geredet wird. Also die KI entscheidet quasi von selbst, hat eine hohe Fehlerquote, Zivilistenopfer werden in Kauf genommen. Wie wird denn das jetzt, Sie haben es gerade angesprochen, Motivation war, dass die Öffentlichkeit informiert werden soll. Wie wird das denn in Israel selbst diskutiert, diese Recherche? Hat das politische Effekte? Springt die Öffentlichkeit darauf an?
Nein. Also das ist weder in den Nachrichten noch irgendwie in den Zeitungen, die jetzt an dem Donnerstag, seit Donnerstagmorgen ist ja auf dem Markt, Freitag erschienen sind, in den Fernsehsendungen. Nein. Warum? Weil unter anderem das 972-Magazin als ein aus der Sicht der großen, sag ich mal, politischen Mehrheit in Israel als linksradikale Israel-Hasser, ich drück's mal jetzt direkt auch ein bisschen drastisch aus, betrachtet wird. Es wird allerdings dann schon einen Effekt haben, deswegen, weil unter anderem auch die US-Regierung in Form des Sprechers des Nationalen Sicherheitsrats in Washington gestern gesagt hat, die haben natürlich Publikationen gesehen, wurde dann auch gefragt, was machen sie damit? Sagt, ja, wir werden das überprüfen. Insofern spiegelt sich das übers Ausland wieder zurück.
Das heißt, das Thema selbst sorgt in Israel nicht für Aufruhr, aber internationaler Druck könnte das tun.
Ich denke nicht, dass internationaler Druck da entscheidend ist. Nochmal zurück zu der Erklärung der israelischen Armee. Mhm. Die sagt, nein, das ist ein Programm, was bei dem Datenabgleich für mutmaßliche militärische Ziele dient. Aber die Entscheidung selber würde von einem Offizier getroffen und würde vorher gecheckt. Die Quellen sagen, da nützt auch keinen Druck. Die sagen letztendlich, ja, aber 20 Sekunden. Innerhalb dieser Zeit, man müsste normalerweise, wie es vor diesem Krieg wohl vielfach war, dann auch mal checken, auf welcher Datenbasis hat KI diese Entscheidung getroffen. Stimmt das überhaupt? Diese Zeit wird sich den Aussagen zufolge nicht genommen, sondern einfach nur geguckt, Männlein, Weiblein, und dann wird es freigegeben.
Clemens Wehrenkotter aus Tel Aviv, vielen Dank für die Einschätzung.
Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.
Das ist einer der berühmtesten NPC-Sätze der Videospielgeschichte. Aber lasst mich von vorne anfangen. Wisst ihr, was dein NPC ist? Das sind die Randfiguren in Videospielgeschichten, der PC, der Player-Character, die Spielfigur, ist der Hauptheld, die Hauptheldin des Spiels und der Geschichte. Alle anderen, von Computer gesteuerten Figuren, sind NPCs, Non-Player-Characters, also Nicht-Spieler-Charaktere. Und die gibt's in zwei Geschmacksrichtungen. Die wichtigen, der Bösewicht oder die FreundInnen des Helden und so weiter, die sind umfangreich inszeniert, haben viel Dialog, sogar oft eigene Filmsequenzen. Die anderen, vor allem in großen Spielen, dienen aber nur als Staffage. Sie sollen die Welt belebt aussehen lassen, aber wenn man sie näher anschaut, machen sie immer nur dasselbe und sagen immer nur dasselbe. Zum Beispiel sagen alle Stadtwachen im Rollenspiel Skyrim die immer selben 2 bis 3 Sätze, zum Beispiel eben auch:
Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.
Mit dem Aufstieg von KI-Chatbots liegt doch nahe, diese beiden Konzepte zu kombinieren. KI NPCs könnten mit wenig Aufwand die Welt bevölkern, aber durch die KI angetrieben authentischer und detailreicher wirken. Gerade wurden auf der Games Developer Conference in den USA eine neue Generation dieser KI-NPCs vorgestellt. Andererseits besteht natürlich dann sofort auch die bange Frage, wie verändert das die Industrie und was bedeutet das für die Kreativschaffenden, die bis jetzt die NPCs entworfen haben?
Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.
Das habe ich aber nicht die Stadtwache von Skyrim gefragt, sondern ich habe mit Thomas Bremer gesprochen. Er ist Professor für Game Design an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und ich wollte als erstes von ihm erklärt bekommen, wie diese KI-NPCs eigentlich funktionieren.
Okay, ja, ich versuche es mal möglichst einfach zu erklären, wie solche KI-NPCs funktionieren. Was Interessante bei dieser Thematik ist ja, da kommen mehrere Aspekte von künstlicher Intelligenz sogar zusammen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt nur die Ebene sehen, dass ich mit diesen NPCs sprechen kann, ne, allein da auf der Ebene gibt es ja 2 KI-Systeme, nämlich einmal, dass das System in der Lage ist, Antworten zu geben, also was wir als diese sogenannten Large Language Modelle, bekannt durch ChatGPT, kennen, aber da muss ja auch die Sprache erkannt werden. Das heißt, wenn ich spreche, diese sogenannten Text-to-Speech-Systeme und Speech-to-Text sozusagen, das heißt auch die Stimmgenerierung für diese Systeme ist KI erzeugt. Und das könnte man natürlich nochmal weiter sehen. Das heißt, auch in Zukunft werden so Aspekte wie die Gesichtsanimation durch KI-Systeme gesteuert. Also eigentlich sind diese NPCs, könnte man sagen, eine Ansammlung von verschiedenen kleinen KI-Systemen, die dem Benutzer dann als ein Charakter präsentiert werden.
Wenn man sich jetzt mit KI-Fragen beschäftigt, gerade im kreativen Bereich, dann gibt es ja oft sozusagen so, da wird jetzt eine komplette Industrie oder komplette Dinge ersetzt, aber vielleicht kann man hier erstmal über die Anwendungsfälle, die so Mischformen sein könnten, sprechen. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, in Computerspielen, wo Geschichten erzählt werden, dass vielleicht die großen dramaturgischen, emotionalen, intimen Momente, die werden weiterhin sozusagen inszeniert, von Hand vielleicht sogar, und all die restlichen künstlichen Menschen, die die Welt rumlaufen und so bevölkern sollen, die werden dann durch solche KI-Systeme gesteuert. Das heißt, das ist doch eigentlich eine Chance, dass man große Spielewelten, vor allen Dingen in so Blockbuster-Spielen, abwechslungs- und detailreicher gestalten könnten. Ist das tatsächlich so, dass das eine Chance
ist? Ja,
ich
glaube, das ist auf jeden Fall so. Das ist nicht nur, glaube ich, große Welten. Ich glaube, diese ganze Veränderung die jetzt auch durch die letztlich vordefinierten Characters, also wenn man so auf Unreal Metahumans guckt, das heißt, dass ich eigentlich fertige Characters schon habe, die ich so nur modifiziere, macht diesen ganzen Entwicklungsprozess so viel einfacher, dass das, glaube ich, nicht nur ein Blockbuster-Thema ist, sondern wir werden auch ganz viel Indie-Games sehen, die komplexere narrative Spiele erzeugen, als das bisher überhaupt möglich war, weil das sonst ökonomisch viel, viel teurer war, als das jetzt der Fall sein wird.
Das aber würde dann sozusagen, zumindest wenn man vom Geschichtenerzählen ausgeht, schon noch als Voraussetzung haben, dass das auch noch von Hand inszeniert wird. Und jetzt muss man ja sagen, ich will noch mal auf die Blockbuster-Spiele zu sprechen kommen, das sind ja immer auch Profitmaschinen. Und dann könnte man jetzt natürlich befürchten, vielleicht kommen jetzt Manager auf die Idee und sagen, naja gut, wir entlassen einfach alle Kreativlinge, AutorInnen, SprecherInnen und so weiter und die großen Spiele werden nur noch eine Ansammlung von Chatbots. Ist das was, was realistisch ist oder würde das eigentlich gar nicht funktionieren?
Naja, ich glaube, das ist durchaus realistisch, dass das der ein oder andere macht. Die Frage ist, wie lange er dann noch am Markt ist. Ich glaube, dass natürlich bestimmt wirtschaftliche Fehlentscheidungen gemacht werden, die sowas machen, weil das ist nicht, was die Leute wollen, durch so eine Welt laufen mit einer Ansammlung von Chatbots, sondern man muss immer noch eine interessante Erlebniswelt haben. Ich glaube sogar, dass die Konkurrenz eher steigt. Also das, was jetzt in den Händen von ganz großen Unternehmen nur war, als Erlebniswelten zu produzieren, können in Zukunft viel kleinere Teams produzieren. Das heißt, es wird eher der Wettbewerb steigen und der Wettbewerb der Konzepte auch steigen. Und ich glaube, wer das zu platt umsetzt, die KI, der wird Enttäuschung produzieren, der wird Frustration produzieren und wird damit eigentlich auch Marktschwierigkeiten bekommen. Das ist meine Meinung dazu.
Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass in Zukunft, jetzt sind wir doch wieder bei den kreativ Arbeitenden hinter solchen Werken, dass in Zukunft nicht darum geht, die Dialogzeile selber wird von AutorInnen geschrieben, aber es muss KreativarbeiterInnen geben, die sich Gedanken machen, welchen Regeln folgt das KI-System, mit welchen Daten wird das KI-System trainiert und wie ist das KI-System ansprechbar?
Ja. Absolut. Ich glaube sogar, dass wir wahrscheinlich für Spiele sogenannte Tiny Models vielleicht viel interessanter sind. Also das sind diese kleinen Large Language Modelle. Das heißt, die ich mit sehr spezialisierten Wissen ausstatte, die ich eben nur mit dem Wissen von der Welt. Nehmen wir uns jetzt eine fiktive Welt und das heißt, ich erwarte ja als Spielender, dass diese Figuren nur etwas von dieser Welt wissen und dass wir nicht im Grunde genommen was antworten, was außerhalb dieser Welt ist. Ja. Und dafür muss ich spezielle Modelle, ob das Prompt Engineering ist, ob das spezielles Feintuning ist, da ist man jetzt gerade dabei, auch verschiedene Methoden auszuprobieren. Und das ist ein kreativer Prozess. Das ist kein technologischer, also es ist auch ein technologischer, aber die Technologie dahinter ist eigentlich viel, viel einfacher, als die richtigen Datensätze zu erzeugen, die das richtige Weltwissen zu erzeugen und zu generieren. Und dazu brauche ich im Endeffekt eben auch wieder kreative Leute.
Ich will mir kurz ein Bild bemühen, das vermenschlicht dann die KI-Systeme ein bisschen mehr, als man das eigentlich machen sollte. Aber ich will trotzdem mal fragen, kann man sich das eher so vorstellen, wie ein Autor schreibt nicht ein Theaterstück, sondern er schreibt quasi so eine Art Reiseführer für die Welt, in der das Theaterstück spielen soll, gibt das den SchauspielerInnen und sagt, so, und damit improvisiert ihr jetzt?
Ja, so ein bisschen könnte man das so sagen. Es würde aber auch beschreiben dann dafür, wer ist dieser Charakter, ne? Was darf dieser Charakter wissen, das würde er ja auch für den Schauspieler noch schreiben. Und dann würde er sagen, du bist jetzt der und der und du kannst das und das wissen und du hast die und die Fähigkeiten, du hast die Background-Story und damit arbeite jetzt. Damit gib jetzt eine Antwort und danach handelst du jetzt, nach diesen Prämissen. Und das ist schwierig, das ist gar nicht einfach.
Und jetzt haben wir vor allen Dingen darüber gesprochen, wie das geht, wo man das einsetzen kann und wie das die Computerspielwelt ändert in den Genres oder den Formaten, die wir schon kennen. Sehen Sie auch Chancen daraus, dass da vielleicht neue Genres entstehen, neue Kunstformen, neue Arten von Geschichten zu erzählen?
Definitiv. Definitiv, weil wir sind ja im Grunde genommen, wenn wir sagen Narration und Computerspiel oder die Storytelling in Computerspiel, das ist ja in der Vergangenheit sehr geprägt worden durch eben weitgehend hierarchische Dialogsysteme, Abfolgen von Dialogfaden, Abfolgen von Storyfaden. Und wenn wir uns ja vorstellen, wir können jetzt in eine Welt eintreten, in dem eine gewisse Form von autonomen Entscheidungen sind, von Figuren, die dort interagieren, dass dort natürlich ganz neue Formen der Erlebnisse und damit Geschichtserlebnisse und Geschichtenschreiben entstehen. Aber das ist, wie Sie ja schon sagen, wenn es beliebig wird, ist es langweilig. Ja, also wenn die Welt beliebig ist, wenn die Charaktere alles tun können, wird es ja langweilig. Das heißt, man muss sie prägen, man muss weiterhin diese Welt schaffen und erzeugen, also gewissermaßen die Constraint. Was Sie schon gesagt haben, so schlecht, also ist eigentlich ein gutes Beispiel mit diesem Reiseführer, könnte man sagen, diesem Rahmenwerk. Also da sind ganz neue Formen möglich. Und da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass da sehr interessante, spannende, auch künstlerische Werke entstehen, die wahrscheinlich sehr viel fließender sind, auch in andere Kunstformen übergehen.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Wir sprechen über eine Technologie, die wird gerade vorgestellt und da wird gerade geforscht. Ja. Sie haben jetzt gerade ausführlich erklärt, dass der Umgang damit ja dann auch noch erlernt werden muss. Wie sehen Sie denn den Zeitplan? Wann werden diese KI in PCs Marktreife haben oder vielleicht sogar Alltag in Spielen sein?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt relativ viele Leute etwas ausprobieren und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir in 2-3 Jahren eine sehr große Ernüchterungswelle erleben werden, wo alle Leute sagen, ach, was für ein Scheiß und was für ein Blödsinn die Leute damit machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir wirklich lernen, damit umzugehen, dass das durchaus etwas länger dauert. Also ich sag mal, bis zu Ende des Jahrzehnts überhaupt erstmal dauert, wo wir sagen können, oh, das sind jetzt wirklich spannende neue Ansätze. Vielleicht ist es schneller, ich kann es nicht sagen. Aber häufig ist das ja bei Technologien, dass immer nochmal so eine Frustration kommt, wo dann alle sagen wieder, ach, das ist doch alles Blödsinn, lass uns zu dem alten Zeug zurückgehen. Ich bin aber zuversichtlich, einfach aus den Möglichkeiten heraus, dass sich wirklich spannende Projekte realisieren lassen damit.
Dann sind wir gespannt auf die spannenden Projekte und werden die Spiele ausprobieren, wenn es denn soweit ist. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Thomas Prehmer, Professor für Game Design an der HTW Berlin. Wir sind gespannt und werden die Spiele ausprobieren, wenn es soweit ist. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Thomas Prehmer, Professor für Game Design an der HTW Berlin. Das war's mit dieser Folge von Breitband. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback unter breitband@deutschlandfunkkultur.de oder Rezensionen und Weiterempfehlungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Vielleicht auf der Sie uns jetzt gerade in diesem Moment hören. Dann haben Sie vielleicht auch noch Ohr für diesen kleinen Dank an Hagen Terschüren und Pia Behme, die diese Woche die Redaktion für diese Breitbandfolge hatten. Und wenn ich bis nächste Woche keinen Pfeil ins Knie bekommen habe, hören wir uns da gerne wieder. Bis jetzt war es das erstmal. Tschüss.
Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.